Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zu unserer ganz besonderen Folge heute, unsere Weihnachtsfolge. Wir halten uns dabei nicht an die Weihnachtsfolge sozusagen oder die Weihnachtswoche, wie sie im Lehrplan steht. Wir wollen heute einmal über Tradition sprechen. Weihnachtstradition, wie wir sie kennen, wie jeder damit aufgewachsen ist, aber wie wir das eigentlich ändern können Richtung Christus. Ein wenig mehr Christus oder sehr viel mehr Christus orientiert, das wünschen wir uns und haben uns selbst schon Gedanken gemacht in unseren Familien und wollen heute ein wenig darüber sprechen, ein wenig teilen, ein bisschen weiter Ideen sammeln und werden uns da einfach ein bisschen heute drüber unterhalten. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Mann darüber gesprochen, über das Weihnachtsfest, und er ist jetzt da wahrscheinlich so ein typischer Mann, der denkt so, ja, Weihnachten, okay. Er hat doch kurz vor Weihnachten Geburtstag und das ist auch jetzt nicht so ein Riesenfest für ihn. Er denkt dann so, ja, ich habe halt Geburtstag, warum soll ich das feiern? Ja. Also er ist da ein bisschen nüchtern, aber wir haben trotzdem ein bisschen drüber gesprochen und er weiß, dass ich es sehr liebe, das Weihnachtsfest und generell Feste, also auch Geburtstag, Ostern, ich bin ein Riesenfan von dieser ganzen Feierei und Tradition. Mhm. Ich liebe das. Ja, wir haben uns darüber unterhalten und er sagte etwas, worüber ich doch ein wenig nachdenken musste. Er sagte, eigentlich sollte für einen Christen Weihnachten kein besonderes Fest sein. Und erst wollte ich dagegen was sagen und dann musste ich aber, als ich mehr darüber nachdenke, eigentlich zustimmen. Und was er damit meinte war, dass wir die Geburt oder genauso auch ja, das Osterfest, also auch die Kreuzigung oder die eigentlich eher die Auferstehung Christi, dass wir das eigentlich das ganze Jahr über feiern müssten und sollten. Und dass es etwas ist, das uns nicht nur zu einer bestimmten Zeit des Jahres besonders vorkommen sollte.
Das stimmt.
Jetzt ist die Frage trotzdem, auch wenn wir das ganze Jahr über mit uns nehmen, ist es doch eine ganz besondere Zeit, wenn die ganze Welt irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommt, ein bisschen runterfährt. Es ist doch in vielen Bereichen noch so, auch wenn Weihnachten in der Welt ein wenig anders ist, als wir das so in unserer romantischen Vorstellung haben. Aber trotzdem, ne, es wird dunkler, ruhiger, Lichter sind überall. Die Menschen werden ein wenig versöhnlicher und ein wenig liebevoller und offener anderen gegenüber. Ein bisschen mehr auf die Familie zentriert. Es ist doch eine ganz besondere, schöne Zeit. Und es gibt viele Traditionen, mit denen viele von uns aufgewachsen sind, die wir lieben und die uns einen unvergesslichen Zauber so ins Weihnachtsfest reingebracht haben, den wir vielleicht gar nicht mehr so richtig erklären können, auch heute nicht als Erwachsene, aber an den wir uns noch erinnern. Also als Erwachsener selbst hat man selten so noch diesen Zauber zu Weihnachten, finde ich.
Das stimmt.
Ja, aber man erinnert sich doch noch daran, wie diese Zeit war als Kind.
Ja, man bekommt das so ein bisschen wieder, wenn man dann selber Kinder hat.
Das stimmt, wenn man das für sie erzeugen kann. Mhm. Und genau das wollen wir uns ja auch nicht wegnehmen lassen. Ne? Deswegen genau. Ist es immer so schwierig. Und ich musste an eine ganz bestimmte Tradition denken, die relativ neu ist in Deutschland und in Europa wahrscheinlich generell. Das ist dieses Elf on the Shelf. Ich kenne das hier im Deutschen eher, sagt man, dieser Weihnachtswichtel, der kurz vor Weihnachten oder bis zum ersten Advent, glaube ich, dann in die Häuser einzieht. Und das ist ja ganz süß. Da werden immer irgendwelche Scherze oder ich glaube, der macht Unordnung im Zuhause, ne? Und ja. Baut irgendwelche Sachen um oder legt Sachen hin, wo sie nicht hingehören, macht irgendwelche kleinen Streiche. Genau. Und das ist ja ganz lustig. Die Kinder haben viel Spaß daran. Und das ist eine ganz schöne Sache. Genauso zum Beispiel wie so die klassischeren Dinge, der Weihnachtsmann, wo ja eine schöne Geschichte hintersteckt. Etwas, was ja ursprünglich sogar von Personen, die es tatsächlich gab, ne, wie den St. Nikolaus herkommt, ist das etwas, das wir wirklich loslassen müssen? Ist das etwas aber auch, das uns dient, unser Zuhause und unser Weihnachtsfest auf Christus auszurichten? Und das war eine Frage, die ich mir als junge Mutter viel gestellt habe, als meine Kinder da waren und wir die ersten paar Weihnachtsfeste einfach so gefeiert haben, wie ich es kannte. Geschenke zusammenkommen, keine besonderen Rahmenbedingungen, die irgendwie anders wären als bei anderen Leuten. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich möchte meine Kinder zu Christus führen am Weihnachtsfest und von diesem bunten, weltlichen, netten, aber irgendwie leeren Weihnachtsfest wegführen. Aber wie mache ich das, ohne ihnen etwas wegzunehmen? Das fand ich immer die schwierige Situation. Sie würden irgendwann mit Kindern in Kontakt kommen, die das, ich sag mal, normale, klassische westliche Weihnachtsfest feiern oder haben vielleicht auch andere Dinge schon kennengelernt durch Großeltern oder Onkel und Tanten. Oder man hat automatisch Traditionen reingebracht, die man schon von selbst kannte. Ja, und wie mache ich das, ohne dass ich ihnen etwas nehme, was sie lieben? Und das war die große Frage und genau darüber wollen wir eigentlich heute sprechen.
Ja, genau. Es ist echt schwierig, diese Tradition, die man selbst lieben gelernt hat, auch die man immer wieder in Filmen gesehen hat als Kind und die man bei den Eltern oder Großeltern oder so gesehen hat, diese loszulassen. Und das ist eben genau, wie du schon gesagt hast, der Punkt, dass wir die nicht unbedingt loslassen müssen, sondern dass wir ihnen nochmal eine neue Bedeutung geben können. Und lustigerweise, als du diesen Elf on the Shelf erwähnt hast, muss ich an eine Tradition denken, die ich rausgesucht habe aus dem Internet. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert, oder wir beide, um uns darauf vorzubereiten, weil wir haben selber ein paar Traditionsideen, aber wir wollten auch nochmal die Welt befragen, sozusagen, den Rest der Welt, ob nicht jemand noch andere christliche Traditionen haben. Wir sind ja nicht die einzigen Christen hier.
Ja, und man muss es sich auch nicht schwerer machen, als es sowieso schon ist. Man kann sich immer schön Sachen abgucken. Da gibt es schon Ressourcen, die man da nutzen kann.
Richtig, ganz genau. Lustigerweise gibt es dieses Elf on the Shelf auch als christliche Version. Das heißt Shepherd on the Search. Und das bedeutet sowas wie Schäfer auf der Suche. Und das ist, man kann ja diese Elfen oder diese Wichte, kann man kaufen, das sind kleine, ja, sind sehen aus wie Weihnachtswichte, rote Montur, rote Mütze. Und die haben dann meistens so magnetische Hände, damit man sie irgendwo dranhängen kann. Und so eine Puppe gibt es tatsächlich auch als Schäfer, die man kaufen kann. Und da ist dann ein kleines Schaf bei und dieser Schäfer, der macht quasi, ja, fast genau das Gleiche, was die Wichtel machen. Der läuft durch die Wohnung, stellt alles ein bisschen auf den Kopf und macht ein bisschen Quatsch, sodass die Kinder das jeden Morgen dann, ne, immer nachts kommt er dann raus und sucht. Das macht er aber nicht, weil er einfach so ist, so wie die Elfen oder wie die Wichtel, sondern das macht er, weil er nämlich sein Schaf sucht. Er hat die 99 zurückgelassen und ist jetzt auf der Suche nach seinem Schaf. Und ich weiß nicht, ob es am Weihnachtsabend ist oder am Weihnachtsmorgen, also am 25. kann man dann die Kinder das Schaf finden lassen oder eben kann man das dann auch so gestalten, dass der Schäfer dann sein Schaf gefunden hat. Und es ist eigentlich eine ganz schöne,
sehr süß
Erinnerung daran, ja, dass Jesus, ne, eben die 99 zurücklässt, um uns zu suchen. Und es kann den Kindern helfen, auf spielerische Art und Weise mit einer lustigen Geschichte dabei und einer lustigen Tradition daran zu denken, wie viel Mühe der Herr sich gibt, um uns zu finden.
Da fallen mir direkt ganz viele Sachen ein gerade. Also einmal habe ich, das ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich geben kann, habe ich ein Buch nämlich gefunden vor kurzem erst. Oder ich habe das letztes Jahr schon gesehen und habe mir das dieses Jahr gekauft, als Online-Version aber. Denn es ist ein englisches Buch, also das ist halt gerade für uns, wenn wir Literatur suchen, die aus der Kirche Jesu Christi kommt, von Menschen aus der Kirche Jesu Christi, dann ist es ja schwierig im deutschsprachigen Raum. Also dann sind es häufig die englischen Sachen, die es gibt. Aber da kann ich wirklich empfehlen, das habe ich schon auch in anderen Situationen häufiger gemacht, da die Kindle- bzw. die PDF-Version zu kaufen, das E-Book, dann nur die Bilder rauszunehmen und das auszudrucken mit übersetztem Text und einzulaminieren. Dann können die Kinder sich das auch anschauen. Oder wenn man sich ein englisches Buch kauft, kann man sich einen Zettel reinlegen mit der Übersetzung oder es direkt, wenn man es gut genug kann, direkt übersetzen. Also da sollte man keine Angst haben, auch ausländische Literatur zu benutzen. Aber da fiel mir ein, da gibt es nämlich ein Buch von Emily Bell Freeman, die ist ja derzeit unsere JD-Präsidentin weltweit, mit David Butler zusammen. Die haben, bis sie JD-Präsidentin wurde, zusammen einen Podcast oder auf YouTube eine Videoreihe gehabt, wo sie auch über den Leseauftrag, komm, folgt mir nach, so wie wir das machen, gesprochen haben. Die beiden haben dann zusammen ein Kinderbuch gemacht. Und da geht es nämlich auch um einen Schäfer, der seinem Sohn die Zeichen erklärt, die auf Jesus Christus hindeuten, dass er kommen wird. Da geht es ums erste Kommen. und um die Symbole, die für Jesus Christus stehen. Und das ganze Buch geht da so ein bisschen lang, worauf man achten soll, um Jesus Christus zu finden. Und am Ende sehen sie dann den Stern und dann wissen sie, okay, es ist soweit und suchen ihn wirklich und finden ihn auch. Und da muss ich so gerade dran denken, man könnte das auch so ein bisschen einbauen, mit diesem Buch vielleicht verbinden, dass eigentlich, dass vielleicht kein Schaf gesucht wird, sondern dass Jesus Christus von dem Schäfer gesucht wird. Oder von den drei Weisen aus dem Morgenland, die durchs Haus laufen und Jesus Christus suchen. Und dann dann finden sie ihn am Heiligabend unterm Baum oder irgendwo in der Krippe. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man so seine Gedanken ein bisschen spielen lassen kann. Das finde ich sehr süß mit diesem Schäfer, ja.
Das ist echt eine gute Idee mit den drei Weisen auch. Finde ich auch cool. Ja, und du erwähnst gerade den Tannenbaum, den Weihnachtsbaum, unter dem der kleine Jesus dann liegen könnte. Eigentlich, also ich bin damit aufgewachsen mit der Erklärung, dass der Tannenbaum ein heidnisches Symbol ist, das für Leben stehen soll, das Immergrüne und auch für Fruchtbarkeit, so für das neue Jahr, ein segensreiches, neues, ertragreiches Jahr. Das ist ja auch eher etwas, was jetzt nicht so zum Christentum passt. Aber du hast mir schon erzählt, dass du eine andere Herangehensweise gelehrt bekommen hast.
Richtig, ich habe das anders kennengelernt und manchmal wundern wir uns vielleicht, dass bestimmte Traditionen doch sehr viel christlicher sind, als wir das uns so denken. Genau das Gleiche habe ich an Ostern zum Beispiel schon mal über das Ei gedacht. Da gibt es auch christliche Erklärungen. Aber bleiben wir bei Weihnachten und beim Baum. Und ich habe Folgendes gelernt, dass früher, also im Mittelalter, war es nicht üblich, die Weihnachtsgeschichte wohl nachzuspielen in der Kirche zu Weihnachten, sondern es gab ein Paradiesspiel. Da wurde der Fall Adam und Evas dargestellt, die Geschichte im Garten Eden. Und da es natürlich zur Weihnachtszeit in vielen Gebieten keine grünen Bäume gab, also ich meine, es ist auch eine Tradition, die aus dem europäischen Raum kommt, aus Deutschland teilweise sogar erklärt wird. Genau weiß ich es jetzt nicht, so habe ich es immer gelernt. Wir hatten als ich Kind war, so ein Buch, wo es um Traditionen ging, wo die erklärt wurden. Deswegen ist es mehr oder weniger aus dem Kopf. Aber ich weiß, und das habe ich auch noch mal extra nachgeschaut, dass es nun mal halt diese Bäume nicht gab, die grünen Bäume, weil es meistens in der Weihnachtszeit kalt war. Und so wie bei uns hier. So, und deswegen waren die Tannen die einzigen Bäume, die möglich waren. Die wurden dann dafür genommen, für den Baum, für den Paradiesbaum. An diesen wurden Äpfel und andere Leckereien gehangen, um diese Frucht darzustellen. Und dann wurde der Fall Adams und Evas dargestellt und gespielt. Und dann war es üblich, dass nach Weihnachten am 6. Januar, am Dreikönigstag, die Kinder dann in der Kirche diesen Baum plündern durften und die Sachen gegessen haben. Später ist das dann in die Häuser gezogen. Die Menschen haben sich diese Erinnerung an das Paradies auch in ihr Zuhause gewünscht. Und dann wurde es immer mehr dazu, dass auch am Heiligabend die Kinder die Sachen essen durften. Ja, aber es ist tatsächlich eine christliche Sache, die eigentlich an Adam und Eva erinnert. Daher kommt das der Weihnachtsgeschichte, die wir heute kennen oder die wir heute nutzen zu Heiligabend, ein bisschen fremd vor. Aber ja, auch das kann man natürlich noch ein bisschen umbauen. Aber auch der Ursprung ist nicht heidnisch. Das fand ich immer ganz spannend.
Ja, finde ich auch total spannend. Denn, und eigentlich auch ganz lustig, denn ich habe in Vorbereitung auch hierauf ein bisschen überlegt, weil den Tannenbaum haben wir bisher nicht besonders an. Wir haben ja jetzt noch nicht sehr lange ein Kind. Unsere Tochter ist jetzt gerade erst 3 Jahre alt geworden. Und durch die letzten Jahre, dadurch, dass wir sehr viel hier mit dem Haus zu tun hatten und so, war einfach nicht so die Zeit und auch nicht so das klassische Weihnachtsgefühl ist nicht so aufgekommen, jedenfalls nicht hier zu Hause. Und wir haben die meisten Weihnachtssachen mit unseren Familien gehabt, die meisten Weihnachtstraditionen. Aber als ich mir jetzt Gedanken gemacht habe über den Weihnachtsbaum, wie man den noch ein bisschen mit dem Evangelium verknüpfen kann oder auch mit Jesus Christus, musste ich auch an einen Baum aus dem Paradies denken. Aber nicht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, den mit den Äpfeln oder wie wir es heute darstellen mit Äpfeln, sondern an den Baum des Lebens musste ich denken. Den anderen, von dem sie dann nicht mehr essen durften, und auch den Baum, den Lehi und Nephi gesehen haben in ihren Visionen, nämlich den Baum des Lebens. Das ist einer der Bäume. Wir haben noch den Feigenbaum, von dem immer mal wieder gesprochen wird, aber eigentlich wird eben, ist der Baum des Lebens der Baum. Wenn es um einen Baum geht, dann ist es oft der Baum des Lebens.
Ja.
Was ich dieses Jahr plane und hoffe, dass ich das schaffe, noch ist, den Baum ein bisschen symbolisch zu schmücken, wie der Baum des Lebens. Wir haben ja die Lichterkette. Oft wird der Baum des Lebens ja als leuchtend, wenn er gemalt wird, leuchtend gemalt. Nephi beschreibt ihn auch, beschreibt die Frucht auch als total weiß, ne? Weißer als alles, was er je gesehen hatte. Was natürlich die Kette auch, die Lichterkette, bringt den Baum zum Leuchten. Und dann könnte man den Baum mit Kugeln schmücken, die eben auch komplett weiß sind. Wie die Frucht des Baumes des Lebens eben auch ist. Also rein weiß, weißer als Schnee. Ich weiß nicht, ob wir das erreichen können. Das ist, glaube ich, eine göttliche Sache. Da es bei uns schon die Tradition gibt, dass wir Lebkuchen oder andere Weihnachtskekse backen, die wir an den Baum hängen, wäre das dann auch einfach noch zusätzlich als Frucht des Baumes, den die Kinder dann essen dürfen. Und wir hätten dann ja eine Symbolik, die man den Kindern gut erklären kann und die auch immer wieder daran erinnert, die Frucht oder der Baum als Liebe Gottes und etwas, was uns gegeben wurde, was uns geschenkt wurde.
Ja.
Und eben nochmal daran, ja, an ihn erinnert.
Ja, ich finde das sehr schön und dass du mit dem, dass du ja von selbst auch drauf gekommen bist, das mit dem Paradies und mit diesem Baum des Lebens zu verbinden. Die Idee nehme ich mir auch auf jeden Fall irgendwie mit. Das finde ich extrem schön. Tatsächlich haben wir auch schon einige Sachen durch. Ich muss sagen, dass sich die Traditionen bei uns auch häufig verändert haben, weil ich das ans Alter der Kinder angepasst habe.
Mhm.
Ich hatte früher auch mir, ich weiß noch, als wir geheiratet haben, die ersten 2 Weihnachtsfeste waren wir alleine. Beziehungsweise wir haben Heiligabend bei meinen Schwiegereltern gefeiert, aber wir hatten natürlich auch einen Baum zu Hause. Also in Klammern natürlich, weil mein Mann immer nur vorschlug, wir könnten ja den Gummibaum im Wohnzimmer schmücken, da müssen wir kein Geld ausgeben. Also nochmal, um darzustellen, wie wenig er für sowas ist. Aber das, nein. Das geht einfach nicht. Ja, richtig. Und deswegen haben wir dann doch Bäume gehabt, Weihnachtsbäume, Tannenbäume. Und ja, und ich habe mir damals ganz am Anfang meine ersten eigenen schönen Kugeln geholt für den Tannenbaum. Ich war ganz stolz. Das waren alles so Naturtöne, braun, verschiedene Grüntöne, beige und so. Ich fand das wirklich schön, obwohl ich sagen muss, dass es nachher nicht so wirkte am Baum, weil er halt auch braun und grün war. Deswegen sah man nicht so viel davon.
Ja.
Aber trotzdem, ich habe die Kugeln auch noch. Aber ich muss sagen, ich habe sie in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, in denen wir verheiratet sind, die seltenst benutzt. Weil natürlich, als die Kinder klein waren, hatte ich einfach zu viel Angst. Im ersten Jahr habe ich sie tatsächlich aufgehangen und mein Sohn war der Meinung, er muss da dran mal ziehen. Und dann waren die auch ganz schnell kaputt. Er konnte nicht mal laufen, aber er konnte mir meine Kugeln vom Baum holen. Deswegen, ich denke, die Familien kennen dieses Problem. Deswegen hat sich das viel entwickelt und irgendwann habe ich auch angefangen, dem Baum so ein bisschen Geschichte zu geben. Und wir hatten das tatsächlich letztes Jahr zum Beispiel. Ich hatte kleine Sterne, Sternanhänger aus Pappe und auf eine Seite Schriftstellen geschrieben, in denen Namen Christi erwähnt werden. Und auf die andere Seite haben wir dann den Namen geschrieben. Also das heißt, wir haben immer uns, ich hatte die in einen Adventskalender gepackt, ich hatte 24 solcher Sterne und dann haben wir jeden Tag einen rausgeholt und eins der Kinder durfte die Schriftstelle vorlesen und dann sagen, welcher Name darin vorkommt und den aufschreiben. Und dann haben wir das an den Baum gehangen. Das ging natürlich erst, nachdem die Kinder lesen konnten. Aber das war auch sehr schön. Das haben die Kinder sehr gern gemacht. Und wir haben die Karten auch noch, also diese Sternchen, die werden wir dieses Jahr bestimmt auch wieder dranhängen und dann einfach nochmal kurz drüber sprechen, weil die Namen ja schon draufstehen. Wir haben aber auch ein Jahr, da hatte ich sowas Ähnliches, auch Kärtchen, hübsche, die wir dran gehängt haben. Und da haben wir immer draufgeschrieben, jeden Tag, was wir Gutes getan haben für jemand anderen. Also dann habe ich die Kinder aufgefordert, gute Taten zu sammeln sozusagen. Und dann haben wir überlegt, was wir getan haben. Auch kleine, mal große Sachen haben wir die da draufgeschrieben und das an den Baum gehangen. Das war eigentlich auch sehr schön. Bei beiden Malen haben wir das dann so gemacht, dass ich das Heiligabend, bevor dann das Wohnzimmer wieder eröffnet wurde, habe ich diese Karten jeweils gegen Lebkuchen getauscht, die die Kinder dann abends essen durften. Weil bei uns ist das so, dass ja, meinem Sohn das zu schwer fallen würde und ich glaube unserer Jüngsten auch, nicht daran zu gehen. Wenn wir das ganze, den ganzen Advent über Süßigkeiten am Baum hätten und so, das schaffen die nicht. Und
ja.
Da hätte ich...
Mal gucken, wie es dieses Jahr wird bei uns. Ja. Ja. Letztes Jahr ging das noch ganz okay, aber dieses Jahr könnte es auch
schwieriger werden. Ja, deswegen. Also da, so als Tipp, falls das mal so ist, wir haben das dann immer getauscht. Also beim ersten Mal mit den guten Taten, das war dann so die Belohnung sozusagen. Und wir hatten dann auch ein Geschenk unterm Baum, ein leeres, wo dann die Karten reinkamen und vorher die Süßigkeiten drin waren. Das wurde dann so getauscht und das war dann sozusagen unser Geschenk an Jesus und er hat uns dafür dann die Süßigkeiten, also ich habe den Kindern nicht gesagt, dass Jesus die Süßigkeiten an den Baum hängt, aber es war so ein bisschen symbolisch dafür gedacht. Es tut mir leid, ich sprudel die ganze Zeit, weil wir einfach auch schon ein bisschen Geschichte hinter uns haben, schon ein bisschen Sachen durch haben. Und
erzähl gerne alles. Ich nehme alles mit für uns.
Und dieses Jahr habe ich mir was ganz Neues überlegt. Und ich bin generell in puncto Weihnachtsdeko so eine Krippensüchtige. Und ich habe mir dieses Jahr so kleine Filzfiguren, Krippenfilzfiguren geholt, an die ich Fäden hängen werde, um sie nämlich an den Baum zu hängen. Wir werden die nach und nach da dranhängen und die verschiedenen Akteure der Weihnachtsgeschichte an den Baum hängen auch. Und für Heiligabend gibt es auch dieses Jahr neu einen Stern. Es gibt jetzt so Sternspitzen für den Baum, die im LED beleuchtet sind. Und mein Plan ist, dass wir wie Maria und Josef unter dem Stern im Stall dann abends im Wohnzimmer zusammen als Familie übernachten werden unterm Baum. Und es wird dann nur dieser Stern an sein, damit wir es nicht allzu hell haben. Und unter dem Stern werden wir dann wie Maria und Josef, ja, die Nacht verbringen. Und ich glaube, die Kinder werden da sehr viel Lust drauf haben. Und diese Krippenfiguren, die wir an den Baum hängen, werden so ein bisschen dahin führen. Dass wir sozusagen über den Advent die Weihnachtsgeschichte besprechen wieder und aufbauen am Baum, bis es dann an Heiligabend dazu führt, dass der Stern aufgeht und wir darunter selber schlafen werden. Und diese Tradition, die ich mir jetzt für dieses Jahr ganz neu überlegt habe, unter dem Baum zu schlafen, das so ein bisschen nachzuempfinden, entstand aus etwas, was wir schon ein paar Jahre machen. Weil für mich hat sich die Frage recht am Anfang gestellt, was mache ich mit dem Weihnachtsmann? Ach, ja. Ich habe nicht wirklich ein Problem mit dem Thema Weihnachtsmann, das muss ich sagen. Ich habe das immer schön gefunden. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich persönlich mal an Weihnachtsmann geglaubt habe. Aber ich habe auch einen großen Bruder, durch den wirklich, also wenn der Dinge weiß, dann weißt du die auch, ne? Also der hat nicht hinterm Berg gehalten damit, dass es den nicht gibt. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich daran geglaubt habe. Vielleicht haben meine Eltern da auch nicht so viel Wert drauf gelegt, ich weiß es nicht. Aber ich bin nun nicht in der Kirche groß geworden, obwohl meine Eltern ja die Kirche sehr früh kennengelernt haben. Meine Mutter war eine Zeit lang inaktiv, bis ich Jugendliche war. Deshalb habe ich da jetzt keine besonders spezifisch christlichen Traditionen in meiner Kindheit gehabt. Ja, aber die Frage stellte sich halt für mich, was mache ich mit dem Weihnachtsmann bezüglich meiner Kinder? Und irgendwann sind wir dazu übergegangen. Also ich habe nie gesagt, der böse Weihnachtsmann, nein, gibt's nicht. Die Großeltern haben viel davon geredet. Ich habe einfach bin da nie wirklich drauf eingegangen. Die Kinder haben da schon eine Idee von gehabt und haben eine Zeit lang auch gedacht, oh, der Weihnachtsmann, wie spannend. Aber es war nichts, was wir irgendwie groß propagiert haben zu Hause. Das war keine große Geschichte bei uns. Also auch nichts, was ihnen schwer fiel loszulassen, als dann klar war, dass es ihn nicht gibt. Ich glaube auch meine Jüngste, die ist schon komplett ohne Weihnachtsmann aufgewachsen, weil genau wie ich das gesagt habe, wenn du große Geschwister hast, dann sind viele Dinge schon früher klar für dich. Wir sind ja in verschiedenen Haushalten groß geworden, aber auch du mit einem größeren Bruder.
Ja.
Hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Kannst du dich daran erinnern?
Ähnlich. Also es gab eine Situation, in der mein großer Bruder schon nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt hat, aber dann hat Papa, es gab im Baumarkt eine Aktion, dass der Weihnachtsmann vorbeikommt. Und dann hat Papa uns damit hingenommen, aber wir waren leider zu spät. Und der Weihnachtsmann war schon weg. Und mein Bruder, der wünschte sich so ein Klapparmband. Die gibt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Aber es gab mal so Armbänder, die konnte man so einklemmen. Dann waren die so 30 Zentimeter lang. Und dann konnte man die sich aufs Handgelenk so klopfen oder hauen. Und dann rollte sich das um das Handgelenk.
Ja, die gibt es noch.
So eins hat er sich gewünscht. Und dann ist Papa mit uns reingegangen und hat uns irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, da war auch ein Bäcker drin, hat uns irgendwas zu essen gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall ist er dann zur Kassiererin, hat dann gesagt, hier, wir haben den Weihnachtsmann verpasst, aber können Sie nicht bitte, wir kommen hier gleich zur Kasse, sagen, und dann hier die Namen seid ihr, Eileen und ich lasse jetzt meine anderen Namen weg, aber ne, seid ihr die beiden, hier, der Weihnachtsmann war hier, aber ihr konnte euch leider nicht mehr sehen. Musste schon los, deshalb, aber er hat das hier hinterlassen und für mich gab es dann irgendeine Süßigkeit oder so. Und dann, als wir dann in der Kasse waren, war dann eben unser Bruder sehr beeindruckt davon und total perplex, dass tatsächlich der Weihnachtsmann etwas für ihn hinterlassen hat, obwohl er gar nicht da war. Und von da an gab es noch ein paar Jahre fest an den Weihnachtsmann glauben. Also wir sind tatsächlich aufgewachsen damit, an den Weihnachtsmann zu glauben. Aber ich muss sagen, es gab immer Sachen, die ich schwierig fand, als Kind schon. Also, weil die meisten Filme und auch Serien, da ging es immer darum, dass der Weihnachtsmann nachts unterwegs war und nachts die Geschenke verteilte, weil es so eine klassische amerikanische Tradition ist. Bei uns war der Weihnachtsmann aber immer schon abends. Und ja, natürlich wurde dann gesagt, ne, bei uns fängt er dann an und dann fliegt er weiter und so. Aber das, auch da hat es nicht ganz Sinn ergeben, weil auch in den Filmen wurde dann davon gesprochen, dass der Weihnachtsmann die ganze Welt in einer Nacht und so. Also und als Kind merkst du dann schon langsam, dass da so Logikfehler drin sind. Und dann kam noch dazu, dass meine Tante aus Bayern, die haben manchmal ein Paket geschickt oder waren dann auch zu Besuch oder haben eine Karte geschickt und haben dann immer vom Christkind gesprochen. Ja. Und ich war dann maximal verwirrt, was das Christkind ist. Bis ich dann mal auch in einem Film oder in der Geschichte davon Bilder gesehen habe, dass dann irgendwie so ein Baby-Jesus dann da sein sollte mit Flügeln, dann irgendwie die Geschenke.
Ja, wie so ein kleiner Engel eigentlich eher, ne? Also für mich war Christkind nie Jesus Christus.
Christus, nee, für mich auch nicht, weil ich kannte ja Jesus Christus sehr. Ich bin auch groß geworden mit ihm so. Also so mit seiner Lehre, mit ihm zusammen.
Das wäre doch schön cool gewesen.
Nee, leider nicht. Genau, und dann, das fand ich halt auch sehr, sehr verwirrend, dass dieses Baby, dieses fliegende Baby die Geschenke verteilen sollte.
Ich muss sagen, ich finde diese Tradition, und bestimmt steinigen mich einige, die damit groß geworden sind, aber ich finde diese Tradition des Christkinds eigentlich noch viel schlimmer als die vom Weihnachtsmann. Also, das stößt mir wirklich auf, eben weil ich das so, das muss ich auch sagen, das fand ich als Kind schon so unglaublich unlogisch, gerade als christlich aufwachsendes Kind. Durch unseren Vater habe ich natürlich schon die Kirche auch zu Weihnachten kennengelernt, aber das hat irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Ich wusste trotzdem, wer Jesus Christus ist und das war für mich nicht Jesus Christus, es war so ein kleiner Engel, der rumgeflogen ist und Geschenke gebracht hat. Ja, das hat für mich wenig Sinn ergeben und trotzdem kann man natürlich, ich meine, man wächst mit dem einen oder anderen auf. Und ich finde deine Geschichte, die du über Papa eben erzählt hast, auch eigentlich sehr schön, weil das zeigt aber, wie schön und wie liebevoll es ja auch gemeint ist. Und man kann natürlich dann vor dieser Tradition stehen und sagen, es ist doch total lieb und nett gemeint. Und das ist es auch. Was für mich immer die Frage war, und ich will keinem ausreden, den Weihnachtsmann zu nutzen. Vielleicht findet man da ja gute Lösungen, das für seine Familie zu machen. Aber für mich stellte sich immer die Frage, wird der Weihnachtsmann zu groß und verdrängt Jesus Christus? Weil der Weihnachtsmann ist dieser liebe, nette, gemütliche Kerl, der einfach nur Süßigkeiten, Geschenke bringt und die Kinder so spoilt irgendwie. Ne? Also so, und das ist nicht, was Jesus Christus liefert. Jesus Christus gibt uns unglaublich viel, aber gerade aus der Sicht eines Kindes ist es ja schon auch damit verbunden, dass Ansprüche gestellt werden. Ne? Und das könnte natürlich dieses der liebe, nette Onkel, der mir nur was mitbringt, das irgendwie so. Die Konkurrenz ist schwierig, ne, für ein Kind.
Ja, dazu kommt, dass man dann immer Geschichten hat und einen Vergleich hat, ne? Also in der Schule, da sprechen die Kinder dann darüber oder ich weiß nicht, ob im Kindergarten schon, aber spätestens in der Schule, was sie denn zu Weihnachten bekommen haben. Und dann gibt es das eine Kind, was sehr wohlhabende Eltern hat, die es sehr gut meinen, vielleicht ein bisschen zu gut, alles schenken, was es sich wünscht. Und was dann teure Geschenke bekommt. Und dann gibt es ein anderes Kind, was nicht so viele Geschenke bekommt und das sich dann fragt, was ist mit mir? Warum war ich nicht so artig oder so?
Richtig.
Dass ich nicht so viel bekommen habe vom Weihnachtsmann. Also das auch da kann es halt Schwierigkeiten geben, finde ich, auch unter den Kindern. Dass es dann Dinge nicht bekommt, die es sich eigentlich sehr wünscht und es dann damit verbindet, dass es nicht artig genug war oder dass es nicht das wert ist, etwas zu bekommen, was es sich sehr, sehr wünscht, obwohl es eigentlich eine andere Erklärung dafür
gibt. Das stimmt, ja.
Und ich habe auch einige Geschichten gehört von mittlerweile auch Erwachsenen, für die das sehr traumatisch war, als sie herausgefunden haben, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Eine sehr gute Freundin von mir hatte wirklich Schwierigkeit damit, als sie das herausgefunden hat oder als die Eltern ihr das... Ich glaube, die Eltern haben ihr das auch nicht gesagt, sondern sie hat das herausgefunden, wie das meistens ist. Ne? Mhm. Die Eltern warten dann, bis das von dem Kind selber kommt, durch die Schule, durch andere Kinder. Und dann sagen sie irgendwann, ja, das stimmt, den gibt es gar nicht, den Weihnachtsmann. Und dass das so ein Vertrauensbruch war für sie. Also erstens ist für sie so eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Diese schöne, magische Welt. Es gibt einen Weihnachtsmann und der wohnt am Nordpol und Rudolf und ne, diese ganzen, alles, was da so dazugehört. Aber eben auch dieses Gefühl, meine Eltern haben mich mein ganzes Leben lang angelogen.
Ja.
Weil es ist auch die eine Sache, das einfach so nebenbei laufen zu lassen und da nicht viel zu sagen. Aber die andere, dass...
Ja, wenn man da eine richtige Geschichte drum baut, ne? Mhm.
Genau, da richtige das ja, Welt. Genau, mit einzuspannen. Richtig. Und das kann dann eben wirklich dazu führen, dass Kinder sich tatsächlich betrogen fühlen. Mhm. Und dass das deshalb so ein bisschen Narben hinterlässt.
Ja.
Und wie wir schon gesagt haben, wir finden das jetzt nicht absolut schlimm und dass wir sagen, wir als Christ darf man niemals den Weihnachtsmann mit reinnehmen zum Weihnachtsfest. Aber für uns beide hat der Weihnachtsmann eigentlich nicht so viel mit Weihnachten zu tun. Also für die Welt natürlich schon, aber da wir eben Christi Geburt feiern, ist genau, was du auch gesagt hast, für uns war auch sofort klar, als wir unsere kleine Tochter bekommen haben, dass wir... dass es bei uns kein Weihnachtsmann geben wird, aus den Gründen, die ich schon genannt habe, aber hauptsächlich eben, weil ich auch finde, dass der Weihnachtsmann von Jesus Christus ablenkt. Und,
ja, der nimmt zu viel Platz ein, meiner Meinung nach.
Richtig. Auch, weil bei mir war es auch so, ich habe als Kind, ja, das war nett, wir hatten einen Sonntagsgottesdienst auch bei uns in der Gemeinde, ne, und es wurde auch mal von Jesus erzählt, aber das war Weihnachtsmann und Geschenke sowieso, ne, jedes Kind freut sich auf die Geschenke, aber wir haben nicht viel an Christus gedacht an Weihnachten oder ich jedenfalls nicht als Kind. Da war mir ganz klar, dass ich das nicht so möchte. Ja.
Und es ist auch nicht so, ich muss auch nicht zu meinem Kind hingehen und sagen, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Wie gesagt, wir haben das einfach offen gelassen und ich weiß im Nachhinein jetzt, wenn meine Kinder, als meine Kinder größer waren, konnten die mir das auch erzählen. Also meine Große erzählt mir das immer wieder, dass sie irgendwie schon dran geglaubt hat, weil wir so ein bisschen einfach nichts gesagt haben und die Großeltern haben immer, der Weihnachtsmann hat mir auch für dich ein Paket gegeben am Heiligabend, wenn wir uns dann später gesehen haben oder so. Das war immer irgendwie so ein Typ, der Geschenke bringt, aber die hatten diese ganze Hintergrundgeschichte, Nordpol, Schlitten, das haben die alles viel später erst durch Filme kennengelernt. Und ihr fiel irgendwann auf, wir haben über Geschenke gesprochen, mein Sohn, der wünschte sich was Bestimmtes und dann habe ich so selber zu mir eigentlich gesagt, so laut nachgedacht und gesagt, ah, da muss ich mal gucken, wo ich das kriege oder so. Und dann, okay, Mama holt immer die Geschenke. Und dann wurde ihr das klar, dass das nicht irgend so, die nicht vom Himmel fallen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Das war nicht schlimm für sie in diesem Moment, weil das war einfach nur so eine Story, die immer irgendwie so ein bisschen nebenher da Geschichte war. Aber es war mehr so ein Märchen. Auch wenn wir später irgendwie im Einkaufszentrum waren und da war ein Weihnachtsmann, mit dem man Fotos machen konnte, haben wir auch gemacht. Aber es war immer mehr so ein kleines Märchen für sie. Eine Geschichte aus einem Buch, anstatt wirklich eine Wahrheit. Und das war auch okay und das war auch nett trotzdem.
Ja.
Ne? Aber es hat gereicht, für uns zumindest.
Ja, ich finde auch, dass es, wenn man den Weihnachtsmann nicht so pusht, also sondern eher die Kinder auch mitbekommen, Mama, Papa kaufen die Geschenke oder Oma und Opa. Erstens finde ich sehr schön, die Dankbarkeit da zu unterstützen. Ne?
Ja,
wenn dann
das stimmt.
Die Großeltern Geschenke schenken oder so, dass sie wissen, dass es von den Großeltern kommt. Das finde ich eigentlich wertvoll und wichtig. Aber sie merken auch, dass auch sie etwas dazu beitragen können. Also, dass es nicht ist, es gibt einen Weihnachtsmann und der beschenkt einfach alle, Eltern und Kinder und Großeltern und wen auch immer, sondern die Geschenke werden von tatsächlichen Personen gekauft und ich kann auch etwas machen, basteln oder wenn sie älter sind, auch kaufen für andere, um Teil daran zu haben und etwas weiterzugeben.
Und das machen meine Kinder tatsächlich auch extrem gern. Also deswegen, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Ich weiß, eine meiner liebsten Weihnachtserinnerungen an meine eigene Kindheit war etwas, was ich damals gehasst habe, aber heute weiß ich, dass es viel Zauber ausgemacht hat. Es war so, wir haben immer bei meiner Oma mütterlicherseits gefeiert. Aileen und ich haben tatsächlich als Kind nie zusammen Weihnachten gefeiert. weil ich immer
ich bei glaube, meiner auch als Erwachsene Mutter, haben wir
einmal, ja. glaube ich, haben wir bisher
einmal haben wir bisher
ja, da waren habe ich zwei Kinder gehabt, da sind wir einen Heiligabend bei meinem Vater und seiner Frau gewesen und deswegen ja, haben wir eigentlich erst als Erwachsene ein einziges Mal. Das ist ziemlich traurig, ja. aber es ist so. Aber ich habe immer mit meinem großen Bruder und meiner Mutter bei meiner Oma mütterlicherseits gefeiert. Und dort war es so, dass, oder meinen Großeltern, dort war es so, dass wir am Vormittag schon zu meiner Oma sind und ja, gegen Mittag, als die Frauen, also meine Oma und meine Mutter, meine Tanten angefangen haben, das Essen vorzubereiten, sind wir mit meiner Cousine in ein Zimmer eingesperrt worden.
Ja, das hatten wir auch ein paar Jahre.
Das hatten wir auch. Wir haben das immer gehabt und wir waren immer da drin mit einem Fernseher, durften den ganzen Tag irgendwelche Weihnachtsfilme gucken, aber durften nur raus, wenn wir auf die Toilette wollten. Und meine Oma, die hatten Glasfenster so drin in den Türen. Auf jeden Fall hatte sie das immer jedes Jahr mit Zeitungspapier hinterklebt, weil sie nämlich dann auch am Nachmittag den Baum geschmückt hat, den wir noch nicht sehen durften. Mhm. Und das war immer richtig schlimm auszuhalten, dieses ganze da drin bleiben, dieses ganze nicht sehen dürfen. Wir haben versucht, wenn wir auf die Toilette gegangen sind, auch so am Zeitungspapier ja. vorbei so
wir auch.
Den Tannenbaum zu sehen. Das war sehr schlimm auszuhalten, aber das hat halt so den Zauber ausgemacht. Was passiert hier? Mhm. Das sind so die schönsten Weihnachtserinnerungen, die Jahre, die wir bei meiner Oma gefeiert haben. Ich habe mich gefragt, wie mache ich das? Bei uns war das auch lange Zeit so, dass das Wohnzimmer ab einer bestimmten Zeit einfach zu war an Heiligabend.
Mhm.
Das ist mittlerweile schwierig, weil wir ein Wohnzimmer und Küche relativ zusammen haben. Also es ist ja in vielen Häusern heute so, wir haben so ein großes Fenster dazwischen. Das heißt, ich müsste meine Kinder aus dem ganzen Erdgeschoss raushalten. Das ist ein bisschen schwierig. Manche haben ganz offene Wohnzimmer. Ne? Mhm. Das entwickelt sich dann so. Wir gehen zu Fuß zur Andacht. Wir wohnen relativ nah an der Gemeinde auch. Und auf dem Weg zurück gehen wir durch den Park, der hier um die Ecke ist, auch so ein bisschen durchs Grün. Und die Kinder kriegen eine Laterne in die Hand, die das einzige Licht ist. Und wir stapfen durch die Kälte. Und das soll auch so sein, denn dieser Laternenlauf oder diese Tradition soll die Kinder und uns alle daran erinnern, dass Maria und Josef ihren Weg nach Bethlehem machen mussten und dass er anstrengend war. Und unserer ist nicht so lang, aber dafür war er kalt immer. Ich erinnere mich auch, ich meine, es schneit nicht oft, aber ich erinnere mich trotzdem an verschneite Heiligabend, ein oder zwei, wo wir dann auch den Kinderwagen da über den Feldweg geschoben haben, als die Jüngste noch drin saß. Und die Kinder lieben das. Ich hätte das nie gedacht, aber die Kinder lieben das total. Die zanken sich teilweise darum, wer die Laterne wie lange halten darf. Und wir hatten jetzt auch gerade durch Corona ein paar Jahre, wo es keine Andacht gab. Da haben die Kinder trotzdem drauf bestanden. Dann sind wir einfach nur eine Runde durch den Park gegangen, anstatt von der Kirche zurück. Sie lieben das. Und daraus entwickelte sich nach und nach verschiedene Sachen. Nämlich, dass wir statt des Weihnachtsmannes Maria und Josef und natürlich Jesus Christus in den Vordergrund geschoben haben in unserer Tradition. Dazu kam als nächstes dazu etwas, das ich aus unseren Ostern-Traditionen geklaut habe, was vielleicht auch schon diejenigen, die letztes Jahr unsere Osterfolge gehört haben, schon kennen. Nämlich, dass wir im Wohnzimmer unser Weihnachtsessen haben, auf dem Boden, auf so einem orientalischen Teppich und kein klassisches Weihnachtsessen, wie so ein guter Deutscher das macht, abhalten. Mittlerweile ist unsere ganze Familie vegan. Das wäre sowieso schwierig, dann da einen dicken Braten zu haben. Aber wir essen tatsächlich recht einfache, klassische orientalische Sachen. Fladenbrot, Oliven und so ein paar Kleinigkeiten, die wir dann mit den Händen auf dem Boden im Wohnzimmer essen. Und die Kinder fahren da so drauf ab. Die lieben das. Und ein extra Bonus ist, es ist nicht so schwer vorzubereiten. Sonst steht man ja immer einen halben Tag in der Küche für Heiligabend.
Das stimmt, ja.
Und so haben wir das, ja, so ein bisschen mit total spaßigen, schönen Traditionen einfach immer christlicher gestaltet. Und die Kinder lieben das. Und ich freue mich schon total, wenn wir jetzt dieses Jahr ergänzen, dann anschließend unterm Stern zu schlafen, im Wohnzimmer ja. unter Tannenbaum. Das werden die auch lieben. Und da freue ich mich schon total drauf.
Ja, wir haben das auch vor, dieses Jahr unter dem Tannenbaum zu schlafen. Ich habe eine Freundin, die schläft traditionellerweise nicht an Heiligabend, glaube ich, aber in der Adventszeit einmal vorm Kamin. Mhm. Und genau, als wir dann darüber nachgedacht hatten, dass da hattest du ja die Idee mit dem Stern, genau. der leuchtet. Und ich finde das so schön, diese Idee darunter zu schlafen, ne, unter dem Stern. unter dem Baum. Mhm. Aber dieser ganze Weg, wie Maria und Josef den Weg gegangen sind und dann bis zum Stern, bis zum Stall, dann das Essen und dann eben da unter dem Stern zu schlafen, das finde ich richtig schön. Und also es klingt schon für mich als Erwachsene spaßig, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für Kinder ein echter Highlight-Tag ist. Und bei uns ist es so, dass wir noch momentan den Heiligabend nicht zu Hause verbringen, sondern bei meinen Eltern oder bei meinen Schwiegereltern. Wir werden in wahrscheinlich naher Zukunft, vielleicht nächstes Jahr schon, dann eventuell auch sagen, Heiligabend machen wir bei uns. Dadurch, dass wir noch nie wirklich alleine zu Hause gefeiert haben, haben uns noch nie wirklich Gedanken gemacht ums Essen, weil es gab immer irgendwo Essen und das war dann so ein klassisches Weihnachtsessen. Und es ist auch schön. Und ich habe da auch neulich mit einer Freundin noch drüber gesprochen, über Weihnachtstraditionen. Sie sagte auch, dass immer die Großeltern kamen und die sind aber nicht christlich oder der Opa ist auf jeden Fall kein Christ und dass sie den auch nicht überfordern wollten, irgendwie mit irgendwelchen christlichen Traditionen und dass sie es wahrscheinlich immer so weitermachen werden, wie es bisher war. Weil auch sie selber sonst Angst hat, dass dieses Weihnachtsgefühl nicht so aufkommt.
Ja, diese Sorge kenne ich auch.
Ja, ich auch, eben. Und zum Glück habe ich auch einen Mann, der sehr, sehr unterstützend ist mit diesen ganzen Veränderungen an Weihnachten und der nicht so sehr an den alten Traditionen hängt. Und es wird sicherlich ein bisschen interessant werden oder vielleicht auch ein bisschen Trauer den alten Traditionen hinterher, die man selber so kennt als Kind. Mhm. Und man muss ja auch nicht alles aufgeben und wir werden jetzt auch nicht alles aufgeben, aber ich glaube, das ist eben, was du erzählst, du hast ja jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung mit größeren Kindern, dass die neuen Traditionen eben deren Weihnachtstraditionen werden, weißt du? Und dann sicherlich auch die eigenen Weihnachtstraditionen. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Kinder, wenn die irgendwann mal heiraten und ihre eigenen Familien haben, dann wird das für die Weihnachten sein, weißt du? Die werden das sicherlich weiterführen. Und wie schön ist das eigentlich? Selbst bei mir, du weißt ja, mein älterer Bruder, ist nicht mehr in der Kirche, ist auch ausgetreten, als er jugendlich war. Es gab Jahre, da fand er das nicht so gut. Meine Eltern machen natürlich trotzdem ein bisschen Weihnachtsstimmung und so. Und wenn wir uns dann da bei Mama und Papa getroffen haben, dann gab es Jahre, wo er das total doof fand, dass wir dann so ein Weihnachtslied geguckt haben oder so, wo es halt um Christus ging. Aber wenn ich darüber nachdenke, falls mal meine Kinder irgendwann nicht mehr in der Kirche sein sollten oder nicht mehr glauben sollten, ist es doch irgendwie schön, dass Weihnachten für die Christus bedeutet. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ja,
dass sie dann nach Hause kommen, wenn sie dann irgendwann ausgezogen sind und vielleicht dann sich gegen das Evangelium, ich hoffe und bete, dass das nicht passiert, niemals, aber es ist ihre Entscheidung letztendlich.
Ja.
Und falls sie sich dagegen entscheiden, dann kommen sie trotzdem nach Hause und haben trotzdem noch ein bisschen Christus dabei. Und weil es auch, also bei uns zu Hause dann sowieso, aber auch für sie werden dann die klassischen Weihnachtstraditionen eben die Tradition sein, die sie an Jesus Christus erinnern.
Ja, das stimmt.
Und dann ist es ihre Entscheidung, ob sie andere Traditionen annehmen für sich, ob sie dann doch Weihnachten machen mit ihren eigenen Kindern oder wie auch immer. Aber trotzdem wird Weihnachten für sie immer Christus bedeuten. Und das ist schon auch viel wert, finde ich, weil dieser Zauber dann auch daher kommt.
Das ist sehr schön.
Genau, eine andere Tradition, über die wir auch immer wieder gestolpert sind, die ich auch schon von Mitgliedern aus unserer Gemeinde gehört habe, dass sie das schon lange machen und eine, die auch wir dieses Jahr oder nächstes Jahr mit aufnehmen wollen, ist, einen Geburtstagskuchen zu backen. Entweder an Heiligabend, aber meistens ist der Heiligabend dann doch ein bisschen voll. Das befreundete Paar aus unserer Gemeinde, die machen das mit ihren Kindern am ersten Weihnachtsfeiertag morgens. Dürfen die dann lange ausschlafen, alle in ihren Pyjamas. Und dann wird erstmal mit den Geschenken gespielt und dann kommen sie zusammen und backen eben einen Geburtstagskuchen für Jesus Christus. Das finde ich auch eine sehr, sehr süße Tradition. Und der wird dann abends oder im Laufe des Tages dann irgendwann gegessen. Aber finde ich auch wirklich total cool. Noch eine Tradition, auf die ich gestoßen bin bei der Suche nach christlichen Weihnachtstraditionen, ist, dass manche einen Platz extra decken an Weihnachten. Das ist so ein bisschen wie Elia, weil sie haben ja auf Elia gewartet. Wir warten nicht mehr auf Elia, Elia ist schon gekommen, aber wir warten letztendlich auf das zweite Kommen Jesu Christi. Und das könnte man übernehmen, um nochmal daran zu erinnern, dass er immer in unserer Mitte ist, ne, wenn wir ihn einladen. Und es kann uns vielleicht auch daran erinnern, wie wir uns verhalten wollen, wenn er bei uns wäre. Aber auch einfach diese Hoffnung darauf, dass er bald kommt, weil wir hoffen darauf, dass er bald das zweite Mal auf diese Erde zurückkehrt. Das Millennium einläutet, diese wundervolle Zeit, auf die wir uns alle freuen. Und das finde ich auch eine sehr, sehr nette und schöne Geste.
Das stimmt. man muss einfach auch mutig sein, so ein bisschen zu überlegen, so um sich herumzuschauen, was machen andere.
Ja.
Da kann man sich ganz schön inspirieren lassen. Vorhandene Tradition einfach so zu verchristlichen, sage ich jetzt mal.
Genau.
Da kann man auch ganz kreativ sein. Es gibt auch schöne Literatur. Ich habe eben schon dieses eine Buch erwähnt mit dem Hirten. Da werden auch Symbole nochmal aufgelistet in dem Buch. Wenn man das als Druckversion kauft, dann gibt es dort für jedes Symbol, das dieser Hirte nennt, ein Bild, das ausgeschnitten werden kann. Man kann das dann vielleicht im Haus verteilen oder auch an den Baum hängen, wie auch immer.
Ja.
Ne? Also da gibt es schöne Sachen. Ebenfalls Emily Bell Freeman, die hat ein Buch. Ich hatte es schon mal erwähnt, dass ihr Buch Christ-Centered Home. Da habe ich ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Und da hat sie auch zu Ostern und zu Weihnachten Versionen von, wo sie mögliche Traditionen und Aktionen teilt. Und da kann man sich schon auch inspirieren lassen. Da gibt es wirklich schöne Sachen. Und mir ist das selber auch so gegangen, dass ich einfach im Laufe der Jahre immer mehr, zum Beispiel die Dekoration, die man in der Adventszeit oder auch überhaupt die Art und Weise, wie man die Adventszeit begeht, so ein bisschen immer nach und nach auf Christus mehr ausrichten wollte. Ich habe viel Dekorationen, Weihnachtsdekorationen von zu Hause, von meiner Mutter mitbekommen, die mir das so ein bisschen gespendet hat, als ich ausgezogen bin, damit ich nicht ganz ohne was dastehe. Und das war so ganz klassisch weihnachtlich, Weihnachtsmann, rot, weiß, ne?
Ja.
Und generell finde ich diese Farben
so.
Jetzt nicht so schön. Ja, genau, ne? Und ich habe die Sachen auch ein bisschen benutzt, aber mit der Zeit hat sich bei mir selbst so der Wunsch geregt.
Ja.
Wie ich schon erwähnt habe, ich bin mittlerweile krippensüchtig, das alles so gegen Krippen nach und nach auszutauschen und mehr mit Licht zu arbeiten, mit Sternen. Das liebe ich mittlerweile sehr und ich finde für mich selbst bringt das auch so ein bisschen Ruhe. Mehr noch in die Adventszeit als dieses aufgedrehte, bunte Weihnachten.
Ja.
Ich kenne auch ganz viele, die das lieben. Ich war jetzt zum Beispiel auch nie ein Fan von bunten Lichterketten
ja.
oder so. Trotzdem sage ich nicht, oh Mann, das ist nicht Weihnachten, wenn du bunte Lichterketten
ja.
benutzt. Ne? Jeder hat da ja auch so seinen Stil.
Genau.
Aber mir hat das sehr viel Ruhe gebracht, so dieses auch in die Deko das reinzubringen.
Ja.
Das ist etwas, was auch Kinder natürlich vor sich haben. Das, was sie sehen und worüber wir sprechen dann den Tag, ist ja auch etwas, was sie prägt. Ne?
Mhm. Ja, so können wir unser Zuhause verändern. Nicht nur, dass man sieht, wenn jemand reinkommt, hier wird Weihnachten gefeiert, sondern hier wird christliches Weihnachten gefeiert. Ich habe einige Bilder, die ich mal drucken lassen für ein paar Bilderrahmen, die ich austausche. Also ich mag das sehr gerne, Bilderrahmen an die Jahreszeit anzupassen oder die Bilder, die in den Bilderrahmen sind. Und da gibt es wunderschöne Gemälde von Christus, die man auf Etsy findet oder auf anderen Webseiten. Und eine Tradition, die ich sehr schön finde, die ist nicht unbedingt ausschließlich weihnachtlich, aber die habe ich mal auf Instagram gesehen, bei einem Account von einem Mitglied unserer Kirche auch. Steffi heißt sie. Und der Account heißt Zauberzeiten. Und das ist auch ein Shop, wo wir beide unsere großen Bücher Mormon und Lehrer und Bündnisse Bücher herhaben. Das sind ungefähr, ich würde sagen, ja, ich schätze mal 30 mal 30 Zentimeter Bücher, die sie eben gedruckt hat mit einem sehr großen Rand rechts und links an der Seite, damit man, also die Studienversion oder Studientagebuch heißt das auch, die wir sehr ans Herz legen können, euch allen, die ihr ein bisschen
ja,
mehr, gerade auch für Lehre und Bündnisse. Die Webseite ist zauberzeilen.com, in allen möglichen Farben, also wirklich sehr, sehr schön, so ein bisschen mehr reinschreiben und eintauchen. Und sie hat auf jeden Fall mal eine Tradition geteilt, mal gar nicht zur Weihnachtszeit, sondern zu einer anderen Zeit, die sie einfach dauerhaft das ganze Jahr durch macht. Sie lässt eine Kerze brennen bei sich im Haus, es ist ein Teelicht, um an jemanden zu erinnern. Das ändert sich manchmal von Tag zu Tag, für wen auch immer sie diese Kerze anzündet, wenn ich mich richtig erinnere. Manchmal zündet sie aber die Kerze auch für eine Person mehrere Tage hintereinander an. Und es ist nicht einfach nur das Symbol, dass sie eine Kerze für diese Person anzündet, sondern es ist eigentlich für sie selbst, dass sie durch diese Kerze daran erinnert wird, für diese Person zu beten. Und immer wenn sie an dieser Kerze vorbeikommt und sie wahrnimmt, dann denkt sie an diese Person und spricht ein kleines Gebet in ihrem Herzen für sie. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Tradition, die eben dauerhaft uns daran erinnern kann, aber besonders auch in der Adventszeit, Weihnachtszeit, weil es eben sehr viel mit Kerzen und mit Lichtern auch zu tun hat. Auch etwas, was wir vielleicht für den Adventskranz übernehmen können. Immer wenn wir eine Kerze anzünden, dass wir dann mit den Kindern zusammenkommen, als ganze Familie und für jemanden in unserem Leben, an den wir ganz besonders denken, diese Kerze anzünden und dann ein Gebet als alle zusammen für diese Person sprechen.
Das stimmt, das ist auch wirklich schön. Und ich möchte euch auch generell gerne diese Seite empfehlen, denn für alle, die nicht so gerne basteln und irgendwelche Weihnachtsschmuck, Tannenbaumschmuck oder sonst Dekorationen, wie wir jetzt schon erwähnt haben, zum Beispiel mit dem Namen Christi oder so, gerne basteln, aber irgendwas Christliches haben wollen. Sie macht zum Beispiel auch christliche Ornamente für den Baum mit Bildern von Christus oder von der Weihnachtsgeschichte generell. Und schöne Karten auch zu Weihnachten kann man da auch nochmal empfehlen. Da gibt es ja nicht so viele im deutschsprachigen Raum.
Sie hat auch sehr süße und schöne Kunst auf ihrer Webseite, die man sich kaufen kann. Und ich weiß nicht, ob sie das auch als Druck verschickt, aber bestimmt auch als PDF oder Studientagebücher für die Generalkonferenz digital und die Printversion. Also lohnt sich da mal vorbeizuschauen nochmal. Zauberzeilen.com heißt die Webseite. So, und jetzt Werbeblock zu Ende. Wir verlinken das auch nochmal.
Unbezahlte Werbung.
Genau.
Einfach nur begeistert.
Richtig, ja, sehr.
Ohne Bezahlung.
Genau. Eine große Sache, die wir als Deko haben, natürlich ist der Adventskranz. Das ist jetzt etwas, was grundsätzlich die Adventszeit füllt, ne? Jeden Sonntag eine Kerze. Dafür steht, dass wir darauf warten, dass wir immer mehr Lichter anzünden. Symbolisch darauf vorbereitet hat, dass am 24. wir das feiern, das größte Licht. Und dann wurde auch der Weihnachtsbaum angezündet, die ganzen Kerzen. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Ich habe letztes Jahr, das habe ich mir leider nicht selbst ausgedacht, da kann ich nicht das Lob für einstecken, leider, oder die Idee mir anschreiben. Aber ich hatte noch so kleine Buchstabenwürfel übrig, habe ich mir mal gekauft. Und dann habe ich ein Bild gesehen, wie jemand solche Buchstabenwürfel mit Draht versehen hat und um die Kerzen gewickelt hat, vom Adventskranz. Und die Buchstaben an jeder Kerze haben einen Namen von Jesus Christus. Ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf.
Ich weiß es noch, denn also zumindest nicht das, was du bei deinem Kranz hattest. Aber es war nämlich so, dass Aileen mir letztes Jahr ihren Kranz gezeigt hat, als sie ihn fertig hatte. Und ich fand den so schön. Ich fand das so wunderschön und so eine tolle Idee und war ganz begeistert. Und ich hatte schon einen Adventskranz. Also und irgendwann kam aber ein Paket bei mir an. Klingelte an der Tür, Paket von Aileen und ich wusste von gar nichts. Und hat sie mir tatsächlich noch so einen Kranz für mich fertig gemacht mit den Worten, die sie aus ihren Würfeln noch zusammenbekommen hat. Genau. Und ich habe diesen Kranz dann, weil wir schon einen hatten, nicht abgebrannt, sondern ich habe den einfach nur als Deko im Wohnzimmer stehen gehabt, weil ich den so schön fand. Habe dann die Tannen abgenommen Ende der Weihnachtszeit und habe aber alles behalten davon sonst. Und das ist dieses Jahr unser Adventskranz. Und der steht unten auf dem Küchentisch. Und dort steht auf Englisch zwar, aber es steht einmal Gott, Wort, Amen hast du noch geschrieben. Ich weiß, es waren so die Reste von den Worten, die du hattest. Ich glaube, sonst
hättest du ein paar andere gewählt. Ja, ich hatte nicht mehr so viele
Würfel. Aber trotzdem, ich liebe das trotzdem. Und Lamm, das sind die Worte, genau. Und ich liebe das. Und ich werde das wieder behalten. Und ich werde mir dann nächstes Jahr zwar wieder Kerzen kaufen müssen, auf die diese Dinger draufpassen. Aber ich fand es so schön. Ganz tolle Idee.
Danke, ist leider nicht meine Idee. Aber ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich habe es immerhin umgesetzt.
Genau, du hast mir noch einen gemacht. Ich fand das ganz
und
ehrlich.
Das freut mich sehr. Ja, auf jeden Fall ist das auch eine Möglichkeit, uns eben nochmal jedes Mal, bei mir auch, ich habe die auch noch aufgehoben, die Buchstaben, und die werde ich auch wieder drum machen. Und es ist einfach jedes Mal, wenn ich den letztes Jahr gesehen habe, oder du wahrscheinlich jetzt auch, erinnern wir uns an Jesus Christus. Und es ist einfach nochmal eine Kleinigkeit. Man kann die, wenn man jetzt nicht das mit Buchstaben machen will, kann man es auch einfach draufschreiben auf die Kerzen oder so. Oder davor mit einer Schleife und dann so ein kleiner Anhänger mit dem Namen oder so. Also man kann da so ein bisschen kreativ werden.
Mir fällt auch gerade ein, dass es ja viele Möglichkeiten gerade gibt. Es ist so ein Trend, überhaupt Kerzen zu dekorieren. Dass man so Wachsbilder hat. Also
stimmt.
Könnte man auch, da gibt es ja auch Buchstaben. Da könnte man direkt auf die Kerzen, anstatt 1, 2, 3, 4, die werden ja gerne auch nummeriert heute, ne? Das habe ich auch schon oft gesehen, könnte man die Worte direkt da drauf machen oder auch Bilder, vielleicht Krippenbilder oder irgendwie christliche Bilder da drauf kleben. Ne? Das ist ja auch gar nicht so kompliziert und ich meine, man kann sich die auch drucken lassen oder vielleicht irgendwo finden. Also das wäre vielleicht auch eine cool Idee. Ne? Also so, ich meine, es gibt sogar Papier, dass man kaufen kann, um es zu bedrucken und dann mit Wasser oder mit Wärme, mit einem Föhn oder irgendwie auf die Kerzen draufkriegt. Also das habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber das wäre auch eine schöne Möglichkeit, das zu machen.
Ja.
Ja, generell, also da kann man wirklich auch viel machen. Ich habe auch immer versucht, alles auszureizen. Ich habe, wie gesagt, viele Krippen. Licht ist so das Ding, was bei uns in der Deko ist. Ja. Licht kann man auch ein bisschen länger stehen lassen, finde ich, als Weihnachten wirklich ist, als ich jetzt vielleicht das eine stimmt. Krippe stehen lassen würde, weil manchmal ist das so ein bisschen trostlos, ne? Weihnachten ist vorbei und die ganze Deko kommt weg und dann ist es wieder so nass und kalt und grau. Ja. Aber genau, mir fiel auch ein, als du eben über die Bilderrahmen gesprochen hast. Ich habe zum Beispiel viele verschiedene Möglichkeiten, Texte an die Wände und an die Ecken meines Hauses zu kriegen. Weil es gibt ja oft so irgendwelche schönen Sprüche oder irgendwelche Bilder, wo was draufsteht. Und wenn du das bei Etsy kaufst oder, ne, oder gezielt von der Kirche oder so, dann sind die Sachen auch häufig Englisch. Und ich habe da kein Problem mit. Aber ich wollte immer, dass meine Kinder auch, sobald sie lesen können, verstehen, was da steht. Und ich habe ein paar Sachen selbst erstellt, aber irgendwann bin ich auch an vielen Stellen zu Hause dazu übergegangen, dass ich solche Kreidetafeln irgendwo hängen habe, wo man zum Beispiel Zitate von Propheten und Aposteln hat. Das haben wir im Flur hängen, da habe ich zwei, die dauerhaft hängen. Ich habe aber in der Küche zum Beispiel eine, da ändere ich jede Generalkonferenz mittlerweile. Das aktuelle Zitat vom Propheten, das hängt da. Oder zur Weihnachtszeit schreibe ich auch mal eine Schriftstelle dran. Es gibt auch diese Letterboards, die sehr schön sind. Mhm. Da habe ich immer einen im Flur, im Eingangsbereich stehen, wo eine Schriftstelle dran steht und die man auch weihnachtlich gestalten kann. Also das kann man auch sehr schön dann machen. Und so kann man mit Bildern und Texten natürlich schon direkt einen Eindruck erwecken für die Menschen, die reinkommen, in was für ein Haus man kommt, aber auch für sich selbst und für die Kinder einfach immer eine Visualisierung der Dinge, die einem wichtig sind, auf die man an die man denken möchte, damit man halt auf Christus blicken kann im Alltag und vor allen Dingen natürlich in der Adventszeit.
Ja. Ja, und wir haben ja nicht nur an Weihnachten, am Heiligen Abend die Deko, sondern wir beginnen ja meistens am Anfang der Adventszeit zu dekorieren. Also wir machen das jedenfalls so. Mhm. Ich weiß, es gibt einige, die auch schon den Weihnachtsbaum am ersten Advent aufstellen. Und das finde ich auch eine schöne Tradition. Bei uns, wir haben an den Adventssonntagen eine Tradition, dass wir oft uns mit Familie treffen, dass wir uns zusammensetzen und wir essen meistens ein paar Kekse und erzählen ein bisschen. Aber einer der Hauptgründe, warum wir zusammenkommen, ist, damit wir Lieder singen können, weil wir alle eine sehr singfreudige Familie sind.
Ja, das stimmt.
Und es macht sehr viel Spaß. Wir wohnen ja in der Stadt, in der auch meine Schwiegerfamilie wohnt. Und auch die Familie meines Mannes ist sehr singfreudig. Und wir sind fast schon ein ganzer Chor. Also wir haben alle Stimmen, alle vier klassischen Stimmen auf jeden Fall vertreten, mindestens zweimal. Und es macht richtig Spaß. Wir singen dann gerne, wie viel Zeit wir auch haben, die ganzen Weihnachtslieder aus unserem grünen Kirchengesangbuch durch. Mhm. Und es macht unheimlich viel Spaß und lädt den Geist auch total ein, zusammen zu singen. Und es ist auch etwas, worüber ich mich sehr freue, dass wir das unserer kleinen Tochter auch schon mitgeben, die auch sehr musikbegeistert ist. Einfach zusammen zu singen, und in der Bündnis steht, dass jedes Lied wie ein Gebet ist, und es macht wirklich viel, viel Spaß. Und eine weitere Tradition, die wir selber noch nicht umgesetzt haben, aber die mir auch in den Kopf gekommen ist, beziehungsweise die angeregt wurde durch etwas, was ich gefunden habe, es passt nicht so richtig in die Adventszeit, aber es ist vorher noch, ein Sonntag vorher, nämlich der Totensonntag. Ich habe nämlich von einer Tradition gelesen aus Amerika, wo eine christliche Familie, die Volkszählung nachgespielt hat. Es ist ja ganz klassisch, dass man die Geschichte von Maria und Josef und Jesus und der Weg und so, dass man das einmal nachspielt. Das kennt man ja, aber diese Volkszählung, das ist ja der Grund. Und da gab es eine Familie, die eben sich zusammengesetzt hat, und die haben sich einen Stammbaum genommen und haben so ihre eigene Familie gezählt. Die haben über Großeltern erzählt, von Urgroßeltern, haben sich Fotos angeguckt. Und ich fand das eine sehr schöne Tradition, die man perfekt auf den Totensonntag legen könnte, um diese Weihnachtszeit einzuleiten, die man auch mit der Tradition von Maria und Josef verbinden kann, dass man eben vielleicht sogar in Lukas den ersten Vers liest, wo davon erzählt wird, von der Volkszählung, dass sich Maria und Josef zählen lassen sollten und dass wir auch unsere Familie zusammensammeln wollen und schauen wollen, dass alle da sind sozusagen. Und idealerweise natürlich, dass wir auch in der Ewigkeit alle da sein werden, miteinander verbunden sein werden, darauf hinzuarbeiten, dass unsere Kinder und auch wir, dass wir unsere Familien, die schon waren und die sind, ehren, dass wir sie ein bisschen kennenlernen, dass wir vielleicht, wenn Mitglieder unserer Familie schon verstorben sind, zu den Gräbern fahren, wenn die nicht allzu weit weg sind und von ihnen erzählen. Es ist auch ein perfekter Tag, um ein bisschen Ahnenforschung zu machen und Kinder auch daran zu führen, Family Search zu benutzen oder auch uns selber, Namen vielleicht zu finden oder Namen, die schon gefunden wurden, auszudrucken oder einen Termin zu machen, wann man in den Tempel fährt und sich für Mitglieder der Familie taufen lässt, andere heilige Verordnungen macht und so. Und ja, also einfach ja,
sehr schön.
Die Familie in den Vordergrund zu rücken und alle zusammenzukommen sozusagen, ob wirklich oder eben so im Geiste, um die Adventszeit und dieses Warten auf Jesus Christus. Ja. Weil die Menschen aus unseren Familien, die jetzt schon verstorben sind, für die die Arbeit noch nicht gemacht wurde, die sind auch im Warten. Die haben auch einen Advent. Die warten darauf, nicht dass Christus kommt, aber die warten darauf, dass die Arbeit für sie getan wird. Und das können wir unseren Kindern so sehr gut vermitteln und auch für uns das so ein bisschen einladen.
Ich finde die Idee klasse und ich glaube, das werde ich mir auch klauen. Das erinnert mich auch daran, was eigentlich helfen kann, Traditionen christusorientiert zu entwickeln. Wenn man die Weihnachtsgeschichte als Gerüst des Advents benutzt. Mhm. Wenn wir die von vorne durchgehen und nach aufbauen zum Beispiel. Also dass der Advent diese Zeit ist, in der die Weihnachtsgeschichte schon gelesen, drüber gesprochen, durch Aktivitäten irgendwie eingebaut wird. Und dass der Heiligabend dann das ist, wo es wirklich passiert, wo Christus kommt, wo das dann das Finale ist. Ich kenne das oft und es machen viele Familien bestimmt auch heute noch, dass einfach an Heiligabend, es wird auch in der Andacht oft gemacht, einfach die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird. Das machen wir zum Beispiel nicht. Die Kinder würden das tierisch langweilig finden, weil wir uns den ganzen Advent schon mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen. Mhm. Es entwickelt sich immer jedes Jahr ein bisschen anders. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir die Namen Christi, sind wir durch diesen Adventskalender so ein bisschen durchgegangen. Aber es gibt eigentlich jedes Jahr immer so einen Adventskalender, der irgendwie da so dran führt. Dieses Jahr möchte ich das auch wieder ein bisschen mehr an die Weihnachtsgeschichte anlehnen. Indem wir dann nach und nach zum Beispiel die Figuren besprechen, die mit diesen Filzfiguren, die ich erwähnt habe, an den Tannenbaum kommen und so weiter. Wir haben auch viele Jahre etwas gemacht, nämlich ich habe eine Playmobil-Krippe gekauft recht früh und dann wurde die hingestellt und das war tatsächlich die erste Krippe, die wir hatten von Playmobil und wir haben das Gebäude hingestellt, also den Stall. Und dann kam jeden, also nicht adventskalendermäßig, aber jeden Adventssonntag kam wieder eine Gruppe von Figuren dazu. Zum Beispiel haben wir mit Maria und Josef angefangen und dann wurde da besprochen drüber. Bei Maria und Josef kann man zum Beispiel über Offenbarung sprechen, weil die beide besucht wurden von Engeln, weil mit ihnen gesprochen wurde. Man kann, wenn man über die drei Weisen spricht, über die Schriften sprechen, die von ihnen interpretiert wurden, warum sie überhaupt wussten, was der Stern bedeutet. Mhm. Man kann bei den Hirten darüber sprechen, zum Beispiel über Tempelarbeit. Da erinnere ich an letztes Jahr, als wir Anfang des Jahres über die Hirten gesprochen haben, dass ich da den Hinweis gefunden hatte, dass das die Tempelarbeiter waren, die extra die Lämmer für den Tempel vorbereitet haben und so weiter. Also man kann dann immer so einen kleingeistigen Gedankenfamilienabend da drum bauen und so das Gerüst Weihnachtsgeschichte schon den ganzen Advent mitnehmen. Das ist wirklich sehr schön. Entzerrt das so ein bisschen, aber verteilt es halt auch über diese ganze Zeit.
Das ist auch sehr gut vereinbar mit dem, was du für dieses Jahr vorhast, mit diesen kleinen Krippenfiguren aus Filz, wo du dann an jedem Adventssonntag eine andere Gruppe an den Tannenbaum hängst. Dann hätte man, man würde am Toten Sonntag beginnen mit der Familie und dann kommt halt jeden Adventssonntag jemand noch dazu. Und dann, wie du sagst, das Finale an Heiligabend und dann lässt man es noch ausklingen, die beiden Weihnachtsfeiertage. Und und dann ist es eigentlich eine sehr, sehr auf Christus ausgerichtete Adventszeit und Weihnachtszeit. Richtig.
Ja, und man kann es entweder an den Baum hängen, man kann seine Weihnachtsgeschichte, man kann das in so einer Krippe bauen, ob Playmobil oder irgendeine andere. Ja. Also man kann das so gestalten, wie man das gerne möchte und wie das zu seiner Familie passt. Ne? Daran kann man halt sich so ein bisschen entlanghangeln, wenn man so ein bisschen nicht weiß, wo man anfangen soll, ne? Und welche Tradition da als erstes kommen möchten. Und zum Schluss würde ich gerne noch auf eine große Sache eingehen. Ich habe meine Kinder, oder die große Sache eigentlich, ich habe nämlich meine Kinder mal gefragt, was das Schönste für sie an Weihnachten ist. Und von den Traditionen her mögen meine Kinder tatsächlich das Essen an Heiligabend am liebsten, dass wir auf dem Boden sitzen, so orientalisch und oder wie im Stall, ne? Wie ich das schon erklärt habe, das finden die richtig spannend und super. Ich glaube, die können sich gar nicht mehr vorstellen, an einem Tisch zu essen an Heiligabend. Aber natürlich haben sie dann auch zugegeben und gesagt, ja, also, aber natürlich finden wir auch die Geschenke am tollsten. Geschenke, das Thema an Weihnachten. Und ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht. Auch als die Kinder klein waren, hatte ich eine Zeit lang überlegt, ob wir überhaupt Geschenke machen sollen. Aber das war halt auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, meine Güte, die kriegen das irgendwann mit, dass sich alle was schenken zu Weihnachten. Dann sind die die Einzigen, die nichts kriegen. Dann haben wir es erstmal gemacht. Und am Anfang, da brauchen die Kinder ja auch immer irgendwas. Ne? Dann haben die noch nicht so viel, wenn die ganz klein sind. Oder man lässt sich auch Dinge schenken, die praktisch sind für die Kinder.
Ja.
Und das entwickelt sich so. Aber wir haben 3 Kinder und irgendwann artete das komplett aus. Also wir sind keine Familie, die ständig Sachen schenkt. Die Kinder haben nicht so unglaublich viel Taschengeld, dass sie sich ständig Zeug kaufen. Große Geschenke gibt es so zwischendrin sowieso nicht. Wir haben begrenztes Budget für Weihnachten und für die Geburtstage. Trotzdem ist das passiert, dass die Kinder einfach unglaublich viel Zeug hatten. Und dass man teilweise gar nicht mehr wusste, was sie sich noch wünschen sollen und was sie noch wirklich brauchen. Und vor einigen Jahren mittlerweile schon haben wir entschieden, dass die Kinder zu Weihnachten weniger Geschenke fixiert sein sollen. Geburtstag ist die eine Sache, aber Weihnachten ist das Fest Jesu Christi und nicht ihr Geburtstag. Oder ihr, ich werde mit allem vollgestopft, fest. So, ja. Und für uns war dann die Lösung, dass wir gesagt haben, es gibt nur noch das klassische Geschenk unterm Weihnachtsbaum, eine Sache von den Eltern, beziehungsweise nur von den Eltern wird bis zu einem gewissen Betrag etwas geschenkt. Und ich denke nicht, dass es etwas ist, was man gut einführen kann, wenn die Kinder schon groß sind. Unsere haben das noch nicht so richtig mitgekriegt, als wir das gemacht haben. Kann man versuchen, ich finde es trotzdem wertvoll, aber es ist natürlich schwieriger. Aber wir hatten Angst, dass unsere Kinder da Probleme mit haben. Das größere Problem waren aber teilweise Großeltern, die das nicht verstehen konnten. Mhm. Und damit es trotzdem Geschenke gibt, haben wir aber uns dazu entschieden, dass die Familienmitglieder, Onkel, Tanten, Großeltern gar nichts schenken dürfen, weil das ist, macht ja auch Freude. Sondern dass sie ab da an nur noch Aktionen geschenkt haben. Also den Kindern wurden Ausflüge geschenkt, Urlaube von den Großeltern teilweise und Zeit, die miteinander verbracht wurde. Kinobesuche, aber immer mit demjenigen, der geschenkt hat. Und das ist auch eine Sache, die die Kinder mittlerweile sehr, sehr lieben, was ich extrem empfehlen kann. Es ist immer noch schwierig manchmal. Man muss sich natürlich ordentlich Gedanken machen. Familienmitglieder möchten auch gerne schenken und das finde ich auch sehr lieb. Trotzdem war uns das wichtig und wir sind da eisern, dass die Kinder ja nicht so komplett in Geschenken ertrinken um Weihnachten herum. Und häufig ist das ja auch bei großen Familien und bei uns ist es so, dass wir weit auseinander wohnen und dass es dann so die ganze, ab Weihnachten noch bis in den Januar hinein, immer wieder, wenn man sich so sieht, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Und dass mir Fragen gestellt werden, wie, oh, bringt Oma und Opa, bringen die auch Geschenke mit, wenn die kommen? Also das ist so die erste Frage und das hat mich so gestört, weil ich wollte, dass sie sich freuen auf ihre Großeltern und nicht auf die Geschenke, die sie mitbringen. Wie gesagt, sie haben genug. Dass das für uns so die Lösung war. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das kann ich wirklich empfehlen, um da ein bisschen so den Wind rauszunehmen. Und ich kann wirklich sagen, dass die Kinder das lieben, mit diesen Aktionen auch zu schenken, dass sie sich auch besonders überlegen, was sie sich wünschen, weil sie, also materiell wünschen, weil sie auch nur ein Geschenk von uns bekommen oder begrenzt halt nur von uns Geschenke bekommen. Sie überlegen sich besser, was sie wirklich wollen und nicht so wahllos durch den Katalog, das hätte ich mal gerne und das hätte ich mal gerne. Das ist auch wertvoll. Und ich erinnere mich auch an einen Heiligabend, eins der ersten, wo wir das gemacht haben. Und mein Sohn hat sein Geschenk ausgepackt und ich weiß nicht, wie das kam. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern und es gab auch, glaube ich, nicht so wirklich einen Anlass deshalb. Also er packte sein Geschenk aus und freute sich so sehr und plötzlich wurde er traurig. Und dann habe ich ihn gefragt, warum, was ist denn los? Und dann fing er auch an zu weinen und sagte, dass er so traurig ist, weil er sich so freut über sein Geschenk und er hatte halt wirklich nur dieses eine. Und dann sagte er, dass er so traurig ist, weil er weiß, dass es Leute gibt, die jetzt kein Zuhause haben und die keine Geschenke haben. Und es ist natürlich auch etwas, was wir thematisch mit eingebracht haben in die Zeit, dass es nicht darum geht, zu sammeln und zu horten und Geschenke zu bekommen. Und so habe ich gemerkt, dass es auch ankommt bei den Kindern. Und er war recht klein und hat das trotzdem verstanden und dass es darum nicht geht. Und das war so wertvoll und das war diese Anstrengung und diese Umstellungen wirklich wert, dass ich sehen konnte, dass meine Kinder verstehen, worum es geht, über sich selbst und ihre eigenen Wünsche hinausschauen, auf die Menschen um sich herum und auch auf Christus.
Das ist eine perfekte Überleitung zu dem letzten Punkt, Überpunkt, an andere Menschen zu denken und zu dienen. Das können wir natürlich nicht auslassen, auch bei einem christlichen Weihnachtsfest. Wege zu finden, wie wir anderen Menschen dienen können. Wir haben einen Adventskalender immer wieder von der Kirche gehabt, dieses Light the World. Ja. Dieses Jahr gibt es auf der Webseite der Kirche so einen Generator, der ganz, ganz viele Ideen ausspuckt, wie man anderen helfen kann. Und es gibt auch eine Liste mit Ideen. Ich habe den Adventskalender jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr einen schon gibt. Aber es gibt wirklich unheimlich viele Wege, anderen zu helfen. Ob es einfach ist, dass wir freundlich sind, dass wir andere Leute begrüßen, dass wir ihnen fröhliche Weihnachten wünschen. Aber auch, dass wir freiwillig irgendwo mithelfen. Bei Organisationen, die sich besonders um andere kümmern, dass wir ein bisschen mehr finanziell unterstützen, dadurch, dass wir vielleicht in den Fonds ein bisschen was einzahlen, in den Kirchenfonds für humanitäre Hilfe, wenn es schwierig ist, die Zeit zu finden. Aber Zeit ist auch das, was wir auch ohne Geld geben können und was auch die Kinder geben können und was wir mit den Kindern geben können. Und da gibt es ganz viele kreative Möglichkeiten, auch mit den Geschenken sehe ich immer wieder Familien, die ihre Kinder dazu bringen, dass sie etwas aussortieren vor der Weihnachtszeit, damit sie diese Dinge dann anderen Kindern schenken können oder spenden können für Kinder, die nicht so viel haben wie mein kleiner Neffe, das ja so treffend gesagt hat, daran gedacht hat, weil es gibt eben viele Menschen, die es nicht so gut haben wie wir. Das, was Christus tun würde und was er sich wünschen würde von uns, um ihn zu ehren, ist, dass wir anderen helfen. Weil er hat gesagt, dass was wir anderen Menschen tun, das haben wir dann ihm getan. Also wenn wir ihm die Ehre darbieten wollen, die wir für ihn haben, tun wir das am besten, indem wir anderen dienen. Das tun wir natürlich in unserer Familie, aber wir können auch über den Tellerrand ein bisschen schauen und auch anderen Menschen, unseren Nachbarn, Mitgliedern in unserer Kirche oder einfach Menschen auf der Straße, die Hilfe brauchen, ein bisschen mehr mit offenen Augen durch das Leben zu gehen. Dadurch auch ein Beispiel zu sein für unsere Kinder. Wie mein Schwager, wie dein Mann es auch zu treffen gesagt hat, am Anfang, worüber wir gesprochen haben, sollte das eigentlich nichts sein, was wir uns für diese Weihnachtszeit aufbewahren, sondern was wir als Christen täglich leben sollten. Aber wir kennen das alle, wir sind nicht perfekt und es kommt eben dieser Trott, der Lebenstrott, Routinen kommen auf, man hat Stress, man muss schnell irgendwo hin und man ist sehr fokussiert oft auf die Dinge, die man tun muss und man vergisst ein bisschen, die Augen für andere zu öffnen. Und jetzt ist die Zeit, um das nochmal ganz besonders zu üben.
Ich habe mal ein Bild gesehen von den drei Weisen, so eine schöne Darstellung, wie sie auf dem Weg sind. Und es stand auf Englisch drauf, aber in etwa so ein Satz wie, weise Männer suchen ihn immer. Und das passt es vielleicht so ein bisschen zusammen.
Ja. Ja, genau. Wir können auf jeden Fall üben, schon mal jetzt in dieser Weihnachtszeit. Und wir hoffen, dass euch diese Folge ein bisschen geholfen hat bei Ideen für Traditionen, die ihr vielleicht mit in eure Familie aufnehmen wollt. Wir würden uns aber auch sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mit uns eure Traditionen teilt. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über die auf Christus gerichteten Traditionen, die ihr habt, weil wir sind immer auf der Suche danach, unser Weihnachten noch mehr auf Christus auszurichten. Und schreibt uns da gerne über die normalen Kanäle, E-Mail oder Instagram oder Facebook oder so. Und wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Und jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr zu tun, außer euch allen wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Natürlich auch einen guten Rutsch. Und wir danken euch ganz herzlich für die 2 Jahre, die ihr jetzt schon unserer Seite seid. Plus, minus. Vielen Dank, dass ihr uns teilt mit anderen und dass ihr immer noch zuhört. Und wir freuen uns über jeden
und hoffen,
von euch.
Und hoffen, sehen uns und hören uns im nächsten Jahr wieder. Mit Lehre und Bündnisse.
Richtig, ganz genau. Da freuen wir uns auch schon sehr, sehr drauf. Das wird ein gutes Jahr. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.